So, ich hab genug, Lukas. Ich will einfach nicht mehr. Ich hab's einmal zu häufig gesehen.
Das reicht dir schon, ja?
Das reicht mir jetzt schon, ja. Es ist endgültig, ist Schluss.
Dann können wir das halt einfach nicht mehr machen.
Das ist doch eigentlich der Elternspruch, oder? Dann können wir das doch eben nicht mehr machen.
Das kann sein, ja. Das kann gut sein sogar. Aber was wir nicht machen können, das verraten wir noch nicht gleich, oder? Das verraten wir vielleicht später.
Ein kleines bisschen, noch ein bisschen Teasing.
Sehr gut, sehr gut. Dann teasen wir noch ein bisschen und heißen euch erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin.
Hallöchen, ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas und wir begrüßen euch zu einer neuen Woche mit Filmen und Serien, die wir für euch vorbereitet haben. Also, wir beide sprechen hier einmal die Woche über Filme, Serien und den gesellschaftlichen Krimskrams, der da im Hintergrund immer so mitschwingt.
Richtig, richtig. Das machen wir mal zeitgenössisch aktuell am Zahn der Zeit, manchmal auch ein bisschen mit dem Blick nach hinten oder nach vorne, unabhängig von Themen. Das ist ja immer, wie uns das gerade gefällt. Könnt uns aber auch jederzeit erreichen zu unseren aktuellen Folgen. Wenn ihr da irgendwas zu sagen habt oder so, zu ergänzen, auch zu kritisieren sehr gerne, erreicht ihr uns auf Instagram, Twitter, auch auf unserer Webseite filmmagazin.audio. Findet ihr natürlich auch jede Folge. Da hört ihr es vielleicht auch gerade oder über euren Podcast-Catcher, aber da erreicht ihr uns auch über Mail. Da könnt ihr uns auch sehr gerne Themenvorschläge mal zukommen lassen.
Sehr gerne.
Wir haben da auch immer wieder auf Instagram, glaube ich, kam auch mal das Thema Fanservice oder so. Habe ich, glaube ich, auch schon mal mitbekommen, war als Thema vorgeschlagen. Finde ich eigentlich auch sehr interessant.
Ja.
Das können wir uns mal auch vielleicht für die Zukunft mal vornehmen. Aber wir haben diese Folge, wird es etwas negativer.
Ja, aber bevor wir das vorstellen, wir müssen noch ein was klären aus der vergangenen Folge.
Oh. Und zwar?
Wir haben ja in der vergangenen Folge, ja, wir hatten ein Thema, ich habe einen Anime vorgestellt. Aber wir haben eben auch am Ende in unserer Rubrik, was gab sonst noch, über die Nachrichten gesprochen. Und da ging es unter anderem auch um die BAFTAs und dass im Westen nichts Neues zu viel gewonnen hat und so weiter. Und da habe ich mich zu dem Satz hinverleiten lassen, dass es ja für einen deutschen Film sehr interessant sei oder ungewöhnlich sei, dass er mehr BAFTAs bekommt, 7 an der Zahl, als Banshees of Inisherin, den du vorgestellt hattest, der ja, und ich sagte, eine britische Produktion sei.
Korrekt, ja.
So, daraufhin waren wir uns nicht so ganz sicher, was heißt denn jetzt eigentlich britisch? Und der Film ist ja aus Irland.
Ja, ja.
Und was machen wir denn jetzt damit? Und ich habe
gesagt, hast du noch mal
recherchiert? Ja, mir hat nämlich jemand geschrieben, Grüße an der Stelle, dass wir da ziemlich im Nebel gestochert haben.
Oh, oh, oh.
Und ich glaube aber, so einfach ist es gar nicht. Deswegen jetzt noch mal ganz kurzer Exkurs, Lehrblock und wir erklären jetzt einfach mal, was ist da oben eigentlich im Nordwesten von Europa. Was hängt da so rum und wie nennt man es eigentlich? So. Also, vielleicht fangen wir mal vom Kleinsten an. Die einzelnen Länder.
Ja.
England, Schottland, Wales, Nordirland, Irland ist klar, ne? Gibt's dort. Das sind die einzelnen Länder. Dann Großbritannien. Was würdest du sagen, ist Großbritannien?
Großbritannien ist sozusagen nur die Hauptinsel, die dann aus England, Wales und Schottland besteht.
Ganz genau. Das ist Großbritannien.
Vereinigtes Königreich ist dann noch plus Nordirland.
Genau. Deswegen heißt es auch das Vereinigte Königreich aus Großbritannien und Nordirland.
Ja.
Die britischen Inseln aber sind die alle. Also
auch Irland.
Irland als Insel jetzt, nicht als Land, sondern Irland als Insel.
Okay.
Großbritannien, auch die Hebriden, die Shetlandinseln, Orkneyinseln, die Isle of Man und so weiter, Isle of Wight, alles, was da so rumkreucht. Wobei, auch das ist debatable. Es gibt nämlich Stimmen, die sagen, vielleicht gehört Irland gar nicht dazu, weil das ist ja auch ein Archipel mit den anderen Inseln zusammen. Und dann gibt es noch die Kanalinseln, die eigentlich eher zum europäischen Festland gezählt werden. Wo aber auch manche sagen, nee, die gehören eigentlich auch schon zu den britischen Inseln. Also, so richtig falsch war die Aussage jetzt nicht.
Ja, und ich bin ja vor allen Dingen aus dem kulturellen
es
Aspekt
britisch, es ist
gekommen.
Ein britischer Film.
Das, ja. Okay, dann lass mal schon ziehen, aber man kann durchaus sagen, kulturell gesehen, es gibt wahrscheinlich viele Iren, die sagen, nee, ich sehe mich nicht als Brite.
Es ist ein irischer Film und kein britischer Film.
Genau, ja. Weil man sich ja doch, wenn man sich jetzt sagt, stell dir einen typischen Briten vor, da stellt sich ja wahrscheinlich einen Engländer vor. Also jemand, der Tee trinkt mit dem Hut.
Genau, was Engländer halt so machen.
Was man Engländer den ganzen Tag eben so machen. So ganz klischeehaft. Und deswegen fand ich, dass die Aussage, dass ein britischer Film ist, dann vielleicht ein bisschen schwierig. Weil es so wirklich Iren sind, die Irisch sprechen auf einer irischen Insel.
Ja. Deswegen, ja. Ich glaube, so dieses was wir mit flapsig mit britisch meinen, ist so UK-britisch.
Genau,
ne?
Ja.
Und Irland ist nochmal was Eigenes. Ich glaube, das ist den Leuten auch sehr wichtig, deswegen.
Ja. Da wollen wir jetzt nicht nochmal noch eine neue Grenze aufziehen.
Ja, aber wir haben das jetzt mal geklärt.
Ja.
Gut, und jetzt zum Thema. Der Exkurs musste sein.
Ja,
jetzt mal zum Thema der Folge.
Sehr gut. Möchtest du das nochmal vorstellen, Lukas? Oder darf ich nochmal ein bisschen?
Mach du ruhig, weil du hast es ja, dir ist es ja in den Sinn gekommen.
Ja, es ist einfach, weil man mal immer wieder aktuell irgendwas gesehen hat, was einen irgendwie sehr ins Auge sticht. Und es ist ja, wir schauen sehr, sehr viel. Hm. Sowohl auf der Couch als auch im Kinosessel. Und da gibt es immer mal wieder so Momente, wo man sagt, Ach, schon wieder. Ja, okay, ich habe das schon ein paar Mal jetzt gesehen oder irgendwie, das machen die immer noch oder es nervt mich einfach und da kann man ja sehr gut drüber streiten und diskutieren, so einfach so Elemente, Sachen, die irgendwie in Filmen und Serien passieren, die einfach uns, auch wenn es Kleinigkeiten sind, vielleicht echt nerven.
Ja.
Und da wollte ich gerne mal drüber sprechen, dass jeder vielleicht mal so ein bisschen was mitbringt, was ihn so aktuell, vielleicht gerade in aktuellen Trends irgendwie so ein bisschen stört, was irgendwie jetzt ein paar Mal zu häufig eingesetzt wurde, sei es narrativ, technisch oder das Ganze drumherum irgendwie. Es kann ja auch sein, dass es irgendwie, warum gibt es keine salzigen Popcorns mehr im Kino, falls das jemand stört.
Na, bei uns gibt es das ja noch.
Bei uns gibt es das noch, aber es gibt bestimmt Kinos, die salzige Popcorns irgendwie schon abgeschafft haben. Nein, also, es könnte
bin,
ja was sein.
Ich bin ohne salziges Popcorn aufgewachsen.
Ich auch.
Das gab es in Suhl nicht.
Ich habe das auch erst später kennengelernt, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz nett. Deswegen, ich würde es auch nicht mehr missen wollen, aber es gibt bestimmt auch schon Trends, wo das immer weniger wird. Ich habe es auch schon mitbekommen, weil das ja doch dann auch eine Streitfrage ist.
Machen wir mal eine Folge dazu.
Welches
Popcorn ist das Richtige?
Deswegen sowas auch sehr gerne. Deswegen wollte ich das gerne mal, habe ich das mal als Thema vorgeschlagen.
Ja. Ja, was nervt dich denn?
Soll ich mal gleich anfangen?
Mach mal was raus. Ja.
Okay, ich mach mal was etwas in die technische Richtung gehend, also kameratechnisch und Color Grading technisch, weil ich finde, viele Filme sehen gleich langweilig aus. Das hau ich mal so als Hot Take raus.
Ja, ja.
Gerade, es wird auch wieder viel ein bisschen um Disney und Marvel gehen, weil irgendwie ist das dann immer als die Zeitgeistfilme, da lässt sich immer ganz gut auch ablesen, was ist gerade en vogue im Kino und wie werden Filme gemacht. Aber es ist nicht nur Marvel-Filme, aber da fällt es einem auch ganz besonders auf, dass viele Filme die gleiche graubraune entsättigte Farbpalette irgendwie nutzen.
Ja.
Und man irgendwie eine große Angst davor hat, Farben einzusetzen. Das ist mir jetzt auch vom 2-3 Tagen von der Aufnahme dieses Podcasts, ist der erste Trailer zum Peter Pan-Film, zum Remake, Live-Action-Remake zum Peter Pan-Film erschienen. Mhm. Und der sieht exakt aus wie alle anderen Disney-Live-Action-Filme und exakt diese graubraune Farbpalette. Und gerade bei so einem fantasievollen Setting wie Nimmerland, Peter Pan, Hook, dann auf eine graubraune, entsättigte Farbpalette zu setzen, ist auch so die absolut langweiligste Entscheidung, weil es irgendwie realistisch aussehen soll. Keine Ahnung warum. Und das sieht wirklich alles gleich aus. Also man könnte, wenn man sich so einzelne Filmstills aus dem Marvel-Universum oder aus dem Peter-Pan-Film anschaut, könnte man nicht unterscheiden, was ist. Weil alles irgendwie gleich aussieht. Es wird sich nicht getraut, mit Farben einzusetzen. Mhm. Im Marvel-Universum sind so die letzten beiden Thor-Filme so ein bisschen ausbrechen.
Ein bisschen poppiger,
aber auch nicht so wirklich. Und das ist dann wirklich mal, wenn man dann mal so einen Film sieht, der wirklich mal sich traut, ein bisschen auf Farbe zu setzen oder zumindest ganz bewusst einige Farben rauslässt, dafür andere Farben halt betont, ist es dann wieder ein ganz anderes Erlebnis. Und ich finde dann irgendwie, dass da wird auch was verpasst, weil durch so eine Stilisierung kann man ja auch was aussagen. Ja, das war irgendwie bei Captain America 2, Winter Soldier, war das dann so, wurde es so verkauft als, es ist ein Agenten Thriller, wo es irgendwie viel Verrat gibt und Spionen und so. Und deswegen braucht es halt diese entsättigte Farbpalette, aber Bullshit. Wenn man sich mal einen wirklichen Agentenfilm anguckt, wie jetzt Dame König, so sieht eine entsättigte Farbpalette aus, die das auch wirklich betont, dass man sich in Hinterzimmern trifft oder so, dass alles verraucht ist. Da sieht dann halt so ein Captain America 2 einfach immer noch wie scheiße aus und gleich aus wie jeder andere Action-Blockbuster. Und ich würde mal in den Raum stellen, hat das mit Dark Knight angefangen? Ist Christopher Nolan da ein bisschen schuld daran? Er hat es auch bewusst und gut eingesetzt, diese entsättigte Farbpalette. Der hat ja auch einen krassen Blaustich immer in seinen Bildern, aber die sind ja auch entsättigt, ganz bewusst, damit sie auch dieses Großstadt-Flair, dieses auch realistische, dieses reale transportieren.
Ich glaube, das Realistische steht da vor allem im Vordergrund. Ja. Ne?
Aber da ist zumindest gefühlt, war das eine kleine Zensur 2008, dass dann danach, oder auch mit Batman Begins, hat sie auch schon angefangen 2005, dass da auch alle anderen Blockbuster sich gesagt haben, hey, warum sehen wir nicht auch so aus?
Man hat weniger dann gespielt irgendwie, weil man gesehen hat, oh, dieses realistischere Ansatz, der funktioniert anscheinend irgendwie. Und dann ging das los, ja.
Ja.
Auf jeden Fall, würde ich fast sagen. Wo, also, und es war ja, also um das jetzt nochmal nicht in Schutz zu nehmen, weil es ist jetzt wirklich lange her, aber dieser Wandel, der war ja damals, das sah ja damals sehr frisch aus. Ne? Wenn man sich mal Filme von 2001 oder von 1999, denkt zum Beispiel an Matrix, ne, der gut gealtert ist, aber trotzdem dieses, du siehst ihm sofort an, dass das so ein Film aus dieser Periode ist, so dieses, aus den 90ern irgendwie, ne? Du siehst dieser Filmgrain und diese Art zu drehen und so. Du merkst es.
Ja.
Das wirkt mittlerweile halt so wie es wirkt. Du siehst dann aber auch, ah, okay, das ist jetzt offenbar ein neuerer Marvel-Streifen. Das ist mittlerweile auch schon. Vielleicht sagen wir auch in 10 Jahren, das kann man nicht mehr sehen.
Gut, gibt's möglich. Ja. Neues, ja. Es gibt ja schon Leute, die sagen, ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen.
Ja, aber sie soll es auch geben.
Deswegen, ich würde mir mal wünschen, also, es gibt natürlich auch die extremen Beispiele, wie jetzt Speed Racer zum Beispiel, auch von den Matrix-Macherinnen,
ja, ja.
Der natürlich ganz bewusst eine Cartoon-Optik haben möchte, aber der total krass mit Farben spielt. Aber sich sowas ein bisschen in der Richtung zu trauen, das muss ja nicht so extrem sein, aber das würde ich mir mal.
Soll ich dir sagen, dass ich Speed Racer letztes Wochenende zum ersten Mal gesehen habe?
Das ist natürlich endlich verrückt. Habe ich nicht gewusst, ja. aber erzähl mal, wie fandst du es?
Er ist mega, mega guter Film. Also, er ist da tatsächlich, finde ich, die beste Realverfilmung, die versucht, wie ein Anime zu wirken. Und es komplett nailed it, würde ich sagen.
Ja.
Man klar, ne, es sieht aus wie so ein chunky, schlecht animierter Film am Anfang. Deswegen ist der, glaube ich, auch gefloppt, weil in einem Trailer hat man gesagt, oh Gott, wie sieht denn das aus? Und was weiß ich. Aber der ist total geil, der macht mega Spaß. Der hat ein richtiges, Gefühl, Gespür für Momente und wann erzähle ich was und für Action vor allem auch. Auch wenn ich absolut käsige Action ist, aber es ist geil.
Ja, es ist halt wirklich wie Hot Wheels,
ja,
wie man es halt sich als Kind quasi im Kopf vorgestellt hat, so muss das aussehen. Da wird total viel mit Farben gespielt, die total abseits der Realität sind. Da hast du natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, aber ich würde es mir allein schon auch bei realistischen Filmen
wünschen. Absolut unglaublich viele deutsche SchauspielerInnen.
Weil es, glaube ich, auch in Babelsberg auch gedreht ist.
Ach so.
Glaube ich.
Ich habe dann nur so gedacht, hey, warte mal, die eine Nebencharakter, kennst du doch?
Cosma Schieberhagen, genau.
Was?
Ich glaube, weil Matrix 4 wurde ja auch in Babelsberg gedreht.
Ja.
Ich glaube, die Wachowskis und in Cloud Atlas ja auch,
ja,
auch in Sachsen teilweise.
Ja.
Ich glaube, die haben auch eine enge Verbindung irgendwie zu Deutschland durch.
Sind die wahrscheinlich
Tom Tykwer, also hier Sense8, von denen wurde ja auch ein bisschen in Deutschland gedreht. Ich glaube, da ist ein bisschen eine Verbindung.
Ja.
Deswegen glaube ich, der war
sehr, sehr empfehlenswert und er macht eben genau was anderes, als On Vogue ist oder als man sagen würde, okay, wir machen einen Film nach Standard.
So. Ja. Genau. Deswegen, das wäre jetzt mein erster kleiner Punkt gewesen.
Naja. Dann haue ich mal gleich das nächste raus, eher auf der erzählerischen Ebene. Ich kann es, und es verdichtet sich, das hatte ich schon öfter mal angesprochen, es wird immer schlimmer, finde ich, wenn Sachen nicht zu Ende erzählt werden.
Mhm.
Das nervt mich total. Das betrifft vor allem Serien, weil Filme schon oft irgendwie rund gemacht werden, wobei da kann man auch wieder Disney und Marvel vorwerfen, dass bestimmte Sachen mit Absicht nicht rund gemacht werden, damit man dann beim nächsten Mal wieder reinschaut oder so. Aber das nervt mich vor allem total bei Serien, dass man dann eine Staffel in Auftrag gibt und am Ende macht man einen riesen Cliffhanger, es sind noch viele, viele, viele Fragen offen und dann sagt man, okay, nee, leider gibt keine zweite, hat sich nicht gelohnt. So, das nervt mich total. Zumal es ja gar nicht sein muss. Also, ich habe nichts gegen Cliffhanger. Und ich habe auch nichts dagegen zu sagen, am Ende von einer Folge oder am Ende von einer Staffel, wenn man will irgendwie das Publikum bei Laune halten und dann fügt man manchmal vielleicht am Ende noch irgendwie so einen ganz großen Bumm ein und denkt so, oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Das ist schon okay, das kann man, glaube ich, machen. Aber wenn wirklich ein richtiger Handlungsbogen überhaupt nicht zu Ende erzählt wird und dann eigentlich fast schon die erste Staffel nur Exposition ist, das nervt mich total. Also Ich überlege gerade, welche Serie das letztens war mit dieser Exposition, wo man gedacht hat, die erste Staffel ist ja wirklich rein nur Setup. Das geht ganz vielen Netflix-Serien 1899 ist komplett Exposition, die erste Staffel. Und wenn das nicht weitergeführt wird, na toll.
Wird's ja auch. In dem Fall. Es wird nicht weitergeführt.
Ach so, wird's nicht. Ja, ist schon raus.
Ist schon abgesetzt, ja.
Schön. Genau das meine ich. Das nervt mich hart. Weil Zeit, das ist dann halt wirklich Zeitverschwendung so ein bisschen. Ich finde, du musst trotzdem, es ist doch trotzdem nicht schlimm, eine Geschichte zu erzählen über eine Staffel, die auch als eine Staffel funktioniert, wenn du weißt, ich krieg erstmal nur eine Staffel bezahlt. Weil wenn es eine gute Serie ist und wenn die Serie Figuren hat, mit denen ich wirklich, um die ich mich wirklich sorge und die ich wirklich gut finde, dann wird es doch ausreichen, ist jetzt meine naive Sicht, dann wird es doch wohl ausreichen, dass ich mir auch die zweite Staffel angucke, oder nicht?
Sollte. Ja. Aber das ist dann wirklich auch dieser Trend, glaube ich, das dann alles auch zu einer Serie machen zu wollen. Ja. Alles immer in langen Form erzählen zu müssen, ja, wo man nicht eigentlich genau weiß, wie, und dass die Geschichte ja eigentlich gar nicht hergibt. Und dass man immer, es ist jetzt gut, dass es zumindest auch einen Trend gibt, auch Miniserien mehr zu machen oder nicht mehr alles muss 13 ja Folgen eine Stunde gehen, sondern auch mal 8 Folgen eine halbe Stunde.
Ja.
Es geht auch mal. Aber es ist immer noch viel zu häufig, sagt man, kann man wirklich feststellen, das hätte man sich auch gut in einem Film eigentlich alles erzählen können, wenn man das ganze ja Fett quasi aus der Serie herausstreichen könnte, ja, und gerade halt Exposition ewig lange hinauszögern, dann in den letzten 1-2 Folgen passiert mal endlich was, aber ja, dann ist auch schon der Cliffhanger zur nächsten, das ist mir auch schon sehr häufig aufgefallen. Ja. Ja.
Was ich auch sehr schade finde, immer wenn, das hat dann aber andere Gründe, wenn halt einfach Serien, die mehr, schon länger laufen, die wirklich auch also ganz gut waren aus Gründen, warum auch immer, einfach nicht. Mindhunter zum Beispiel, zu teuer.
Ja.
Also ich sag mal, wie war das nochmal der Wortlaut irgendwie? Eine dritte Staffel Mindhunter wird es auf Netflix nicht geben.
Auf Netflix nicht
irgendwie
geben,
so, ja. Da hat er sich die Hintertür offen gehalten, David Fincher, so ein kleines bisschen. Ja. Aber auf absehbare Zeit geht Mindhunter nicht weiter. Schade, großartige Serie.
Ja. Die hast du natürlich auch sehr langsam erzählt, ja, und die braucht natürlich auch eine Weile.
Aber die gewollt.
Auch durchaus gewollt, und das ist ja, ja auch alles darauf aufgebaut. Das kann man auch verstehen, ich kann auch nachvollziehen, wenn man das gar nicht mag. Mhm. Aber das finde ich auch einer von den langsamen, ruhigen Serien, die auch viel Zeit zum Aufbau braucht, eigentlich das sehr, sehr gut macht. Aber es gibt halt auch viele, viele Beispiele, wo es dann nicht so passt.
Ja. Oder? Und was das mir eingefallen, so als ich dann darüber nachgedacht habe, auch was, Hannibal ist ja auch nie zu Ende erzählt worden.
Doch. Also es gibt ja eine dritte Staffel.
Aber hat nicht so richtig ein Ende, oder?
Na, es hat schon doch ein Ende. Das ist auch ein bisschen offen gelassen.
Hm. Ja, sollte das so sein? Oder
spoilern, ja. Also jetzt müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, ob das genauso gewollt ist. Aber das ist, also ist schon ein Ende.
Ja, ich habe mich damals aber echt ein bisschen verarscht gefühlt.
Okay, das kann durchaus sein. Also die wurden ja auch immer spezieller, sag ich mal, jede Staffel.
Sowas wie Breaking Bad als Beispiel.
Ja.
Das ist toll zu Ende erzählt worden.
Ja.
Und dann kann man ein Spin-off machen, das dann auch nochmal gut ist, wie Better Call Saul zum Beispiel. Das steht einem doch nicht im Weg. Man kann das aber nie planen.
Ja, das sind sowohl kreative Gründe, die da manchmal dazwischen gehen, aber als auch betriebswirtschaftliche Produktionsgründe oder so, dass auf einmal dann eine Serie nicht mehr weitergeht oder irgendwie dann doch unterbrochen wird. Die erste Staffel Breaking Bad zum Beispiel ist das spannende Beispiel, dass die hat ja weniger Folgen als alle anderen Staffeln, irgendwie nur 7 oder so.
Ja.
Und der Grund dafür ist, dass da Drehbuchstreik war. Und eigentlich dann auch geplant war, dass einer der Hauptcharaktere, Jesse Pinkman, schon stirbt. Mhm. Aber durch diesen Drehbuchstreik wurde das halt verzögert und dann hat man sich nochmal Zeit genommen und gesagt, ach nee, der Charakter ist ja doch ganz gut, bauen wir den auch noch weiter in den anderen Staffeln aus und so. Deswegen sieht die Serie überhaupt jetzt so aus, wie sie aussieht. Und da waren total Produktionsgründe dafür, dass die Serie einerseits kürzer erzählt wurde in der ersten Staffel, als auch, dass ein Charakter dann ausgebaut wurde.
Da gibt es ja so diesen riesen Drehbuchstreik, da gibt es ganz viele Serien, die dann verkürzt liefen, nur 2009 oder so, keine Ahnung. Irgend sowas.
Ja.
Hast du noch was?
Ich habe noch was für dich, ja. Ich kann Antihelden nicht mehr sehen. Oder besonders halt so ganz billige Antihelden. Besonders auch im Comic-Bereich, weil mittlerweile ist so ein bisschen Resterampe-Verwertung, ist mir jetzt angelangt. Man kann die ganzen Haupthelden, hat man jetzt durch.
Absolut.
Durch. Und man kann jetzt noch einen Reboot machen, noch mal einen neuen Charakter. Das geht immer noch, aber auch nicht bei allen Heldenfiguren.
Ja.
Deswegen ist man mittlerweile halt auch wirklich auf die CD-Anti-Helden mittlerweile aufgekommen. Da haben wir jetzt sowas Schönes wie Morbius, Black Adam, alles so Filme, auch Venom, muss ich sagen, auch wenn es Tom Hardy natürlich super macht, aber an sich sind das furchtbare Filme, die man dort hat. Venom natürlich auch ein cooler Charakter irgendwie ist, aber halt dieses ganze Anti-Helden, moralische Grauzonen, irgendwie erforschen, es kotzt mich eigentlich nur noch an, weil man kann mit dieser, ist ja eigentlich eine durchaus ein Nährboden für gute Geschichten kann es durchaus sein, aber es wird immer gleich erzählt und es ist auch immer gleich dumm und es ist auch keine wirkliche Spannung entsteht dadurch, weil die eigentlich in solchen Comic-Erzählungen, wo es eigentlich böse Charaktere im Vordergrund stehen, ist ja dann häufig die Sachauseinandersetzung, ja, dürfen die so viele Menschen überhaupt töten? Haben die überschreiten die damit eigentlich nicht dann die Grenze zum Schurken?
Unsere Thanos-Diskussion.
Die Thanos-Diskussion, Da ist dann, der ist natürlich ganz bewusst, ist natürlich der Bösewicht, aber ist dann irgendwie auch die Hauptfigur auf eine gewisse Art und Weise, der natürlich so ein bisschen halt auch durchaus Sympathien erzeugen soll. Das, darauf gehen natürlich Morbius, Venom oder Black Adam noch mehr, aber sie haben eigentlich nichts zu erzählen. Sie haben auch nichts darüber zu erzählen, was man, ob der Zweck die Mittel heiligt. Ja. Ne? Die haben natürlich irgendwie ein heroes Ziel oder es gibt noch was Größeres Böses, das muss vernichtet werden,
ja.
Aber dafür muss man eben irgendwie selbst irgendwie böse werden. Aber das ist immer so dumm und leicht erzählt und ist auch immer so konsequenzlos. Also wenn dann doch mal Städte in Schutt und Asche gelegt werden, doch mal Menschen getötet werden, dann ist es auch immer, wird immer auch mal gefeiert oder so. Ja. Das kann auch mal cool sein oder so, aber das ist auch immer die gleiche Art und Weise Erzählung, dass es nie mal tiefer gefragt wird, was das eigentlich mit einem Helden machen würde oder so, oder ob es sowas überhaupt gibt. Also ganz anders als Watchmen zum Beispiel macht, der wirklich Anti-Helden wirklich auf eine gute Art und Weise erzählt, was das eigentlich bedeutet. Ich finde auch sowas wie Batman, den neuen Batman haben wir es auch wieder gesehen, weil man wieder auf die gleiche Art und Weise versucht hat, diesen Charakter zu erzählen, auf eine Anti-Helden-Schiene, dass er halt ein schwieriger, düsterer Charakter ist, der sich irgendwie so zwischen, soll ich die Bösewichte zu Klump hauen oder eben nicht. Aber irgendwie, das reizt mich irgendwie gar nicht mehr.
Ja.
Da wäre es eigentlich spannender, mal einen Batman zu erzählen, der irgendwie optimistischer wäre. Das wäre fast mal ein neuer Ansatz jetzt schon wieder.
Party-Batman.
Ein Party-Batman, wirklich. Ja. Aber auch die True-Crime-Serien sind da auch ganz, ganz schlimme Verfechter, weil die halt wirklich Serienkiller in den Vordergrund stellen, die dann irgendwie halt Anti-Helden sind, die dann halt auch häufig erklärt werden müssen, warum sind sie denn zu einem Serienmörder geworden? Und da ist man ganz häufig dann in einer Verherrlichung,
in der Küchenpsychologie,
Entschuldigung,
gelandet
Küchenpsychologie, Determinismus, ne, was hat ist in der Kindheit passiert? Ja. Und das ist
auch, wenn in der Kindheit das und das passiert, dann wirst du so und so. Und
ja.
So,
Das ist dann auch hier, also der Ted Bundy-Film mit Zac Efron ist da auch ein ganz schlimmer Vertreter davon, den ich wirklich nicht gut fand und wo ich auch verstehen kann, wenn da irgendwie betroffene Opfer von Ted Bundy irgendwie sagen, das geht gar nicht oder irgendwie beteiligt in dem ganzen Fall, dass man so fasziniert ist natürlich das Kino von solchen Figuren, aber dass man es eigentlich keine narrativen Mittel gefunden hat, um diese Figuren wirklich zu erzählen.
Ja.
Das finde ich wirklich schade.
Ja, kann ich mitmachen. Also wir hatten ja in der vergangenen Folge schon kurz über weil es ja um Anime ging, um japanische Bösewichte teilweise und wie die erzählt werden, gesprochen, dass das durchaus oft interessanter ist, weil es da nicht immer alles genau so eindeutig ist.
Ja.
Und ja. Gut. Ich habe auch noch was so ein bisschen so eine softe Überbegriff ist. Ich habe so geschrieben, Mangel an Plausibilität, Logiklücken, schlechtes Drehbuch. So. Das nervt mich auch. Wenn man im Kino sitzt und will vielleicht auch was mögen, weil es besonders gut aussieht oder was weiß ich. Und es ergibt einfach gar keinen Sinn. Es ist einfach Quatsch. Es ist Käse. Ich habe mal ein paar Beispiele, auch wieder viele Superheldenfilme. Also irgendwie, die sind halt das größte.
Ja, das große Popkultur-Ding.
Das größte Popkultur-Ding gerade. Und deswegen findet sich auch viel von dem Quatsch. Da vielleicht wieder Speed Racer als positives Beispiel, um das mal zu nennen. Das ist natürlich alles Quatsch. Was ist das bitte für eine Welt? Da gibt's quasi keine Physik. Das ist quasi eine lebende Carrera-Bahn. Und es ist eigentlich einfach Schrott. Aber es ist alles plausibel. Es ergibt in der Welt Sinn, wie es geschrieben wird. Und das ist toll. Und dann kannst du auch Autos bauen, die andere Autos fangen und irgendwie, weiß ich nicht, zerstören und große und die Piloten rausgeschleudert werden, von großen, bunten Blubberblasen gerettet werden, damit die nicht sterben und so. Es ergibt Sinn. Es ist plausibel. Es ist nicht realistisch, aber es ist plausibel. So. Und das ist der größte Vertreter, glaube ich, von so einem Loch und von so einem schlechten Drehbuch und wo du dich einfach nur fragst, das ist es jetzt? War in den letzten Jahren Batman wie Superman einfach. Der große Martha-Moment, wo du davor sitzt und sagst so, Moment. Das ist jetzt eure Erklärung. Für Leute, die ihn nicht gesehen haben, vielleicht der große Plot-Twist. Batman und Superman brauchen ja im Prinzip irgendeinen Grund, warum sie sich hassen in dem Film erstmal, warum sie gegeneinander kämpfen. Und der Grund ist ja auch erstmal ganz, ganz cool, ne? Also Bruce Wayne hat halt durch dieses große, was in Man of Steel passiert, seine halbe Firma verloren, seine Angestellten, die da leiden drunter und die Welt sowieso. Und die Debatte ist sozusagen, ist so jemand wie Superman nicht gefährlich?
Also eigentlich einfach eine Massenvernichtungswaffe.
Ja, genau. Das ist ja auch erstmal okay. So, und dann kämpfen die gegeneinander, was erstmal schon absolut sinnlos ist, weil Superman, Alter, Batman hat echt ohne Witz keine Chance gegen Superman. Das ist erstmal,
aber er Kryptonit.
Ja, das ist leider erstmal so. So, und dann gibt es diese Szene irgendwie in der Mitte des Films, wo man dann sagen muss, okay, sie müssen ja irgendwie jetzt Freunde werden. Und es ist quasi kurz davor so, dass ich weiß gar nicht mehr, wer wen überhaupt tötet.
Batman tötet fast Superman
mit Kryptonit-Speer, ne?
Genau.
Und dann sagt Superman irgendwas mit Martha, weil seine Mutter ja so heißt.
Save Martha.
Ja. Und Batman so, Wie? Deine Mutter heißt auch Martha. Bumm, beste Freunde. Jo. Und es ist literally so. Es ist nicht verkürzt. Es ist so in dem Film.
Ja. Das ist auch, ne, das ist dann wirklich so. Ich weiß nicht mehr, ob man es Plothole nennen kann, weil es ist ja. Der Film präsentiert ja einen Grund, warum die sich jetzt doch.
Deswegen glaube ich nicht, dass es eine Plothole ist. Es ist einfach ein schlecht geschriebenes Buch.
Ja.
Und es ist keine plausible Handlung. Weil nicht genug Arbeit. Im wahren Leben würde das so nicht passieren.
Gut, ich meine, das ist ja, finde ich nicht mal, ob es im wahren Leben passiert oder nicht, finde ich gar nicht mal die spannendste Kategorie oder irgendwie ein Fehler. Weil es,
aber es ist nicht plausibel.
Ist nicht plausibel.
Im Rahmen, dem sich der Film selbst vorgibt, ist es nicht plausibel. Warum sollte das jetzt der Grund sein für diese vermeintlich starken Charaktere, die da gebaut werden?
Es fühlt
werden.
Sich nicht verdient an der Moment, wo sie dann doch zusammenkommen und sich verbünden. Das kann man einfach in, was der Film vorher erzählt hat, nicht glauben. Und das ist natürlich gerade bei diesen großen Erzählungen, die solche Comic-Verfilmungen auch immer auftun, passiert sowas häufiger mal schnell, dass man es dann eben nicht glauben kann, dass es so passiert.
Hab da noch ein anderes, weltlicheres Beispiel vielleicht, das jetzt auch nicht so ganz so schlimm ist, aber das was mit Plausibilität in dem Setting zu tun hat. Und zwar Batman Begins tatsächlich, ein Film, den ich sehr mag, aber dieser Mikrowellengenerator, um den es da geht, der kann ja Wasser verdampfen. Und das ist quasi von Ra's al Ghul, dem großen Bösewicht, der von Liam Neeson gespielt wird, ist sozusagen das große Bedrohungsszenario, der dann am Ende wirklich, also als Bedrohung auf den Kern der Stadt zurast, in einem Zug und quasi die Wasserversorgung von Gotham verdampft. So. Und da ist ja Gift drinne und dann sollen die und so weiter und so fort. Das ergibt keinen Sinn. Wenn dieser Mikrowellengenerator Wasser verdampft, dann verdampft das nicht nur das Wasser in Rohrleitung. Man sieht ja, wie dieser Zug dann durch Gotham fährt und die Gullideckel hochfliegen und so. Das ist filmisch interessant. Aber es ergibt keinen Sinn. Weil dann verdampft der nämlich auch Menschen und Luft. Weil da ist auch, weiß ich nicht, 60% Luftfeuchtigkeit und so. Melonen. eigentlich müsste alles verdampfen.
Ja, aber das denkst du dir in dem Moment ja im Film nicht.
Das stimmt, deswegen funktioniert er auch und deswegen ist es auch nicht ganz so schlimm. Aber eigentlich, also ich weiß, es gab dann schon relativ früh nach dem Film Leute, die gesagt haben, das ergibt keinen Sinn. Ja. Und das ist schade für das Device, das du hast, für das große Bedrohungsszenario, dass das eigentlich nicht funktioniert, ist ein bisschen schade.
Ja, ich kann es verstehen, aber ich bin da, glaube ich, wenn es dann so, es ist ja trotzdem plausibel.
Man kann das dem Film total verzeihen.
Ja,
keine Frage. Es geht ja auch um was anderes. Ja. Aber ich sag nur, das ist so ein Beispiel für einen Mangel an Plausibilität. Übrigens auch, und das wird dich bestimmt ärgern, das ist ein Plothole für mich. Ein klassisches Beispiel für ein Plothole. Spider-Man 3. Mhm. Ich weiß, du hast da sehr viel übrig, aber da gibt es halt so den Moment, wo MJ und Peter auf Abstand gehen und MJ will ja Peter auch so ein bisschen beschützen und lässt sich mit Harry ein und so weiter. Um Peter zu beschützen, warum erzählt sie ihm denn dann nicht einfach davon? Warum? Was sollte sie für einen Grund haben?
Also erzählen, dass sie mit Harry was angefangen
hat. Ja, und diese ganze, warum redet man nicht einfach mal kurz?
Naja, obwohl das ist ziemlich menschlich.
Naja, weiß ich nicht genau.
Das hat jeder schon irgendwo erlebt, dass man einfach mal davon was erzählt, dann hätten wir alles das Problem nicht. Aber weil Menschen ein bisschen sehr kompliziert sind, erzählen die sich nicht, sind sie nicht immer ehrlich.
Aber der Film hat es aus meiner Sicht immer nie so dargestellt.
Das kann ich verstehen, wenn du es dann nicht abkaufst, den Dreien, dieses Dreiergespann, und das ein bisschen forciert ist, dass es da dann so eine Liebe hinter oder eine kleine Affäre gibt oder so.
Also ich hatte ihn ja vor ein paar, weiß ich nicht, jetzt ist schon bestimmt wieder 2-3 Jahre her oder so, habe ich die Dreier nochmal geguckt und da ist es mir wirklich aufgefallen. Da hatte ich dann echt das Gefühl, ihr macht es gerade nur, um diese Love-Triangle-Geschichte da reinzuschreiben. Und das ist auch so ein Ding, aber da habe ich später noch was dazu, so Liebesgeschichten reinzuschreiben für eine Liebesgeschichte nervt auch total.
Ja, sie sind natürlich auch sehr schwierig, so eine Liebesgeschichte wirklich komplett, also es ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, eine glaubwürdige Liebesgeschichte zu schreiben.
Auf jeden Fall.
Deswegen gerade bei solchen Filmen, die dann auch mal wieder pro Film auch quasi dreimal hin und her geht, wer liebt wen, wer hat jetzt was mit wem, da ist es auch mal schneller, dass man es nicht mehr ganz abkaufen kann.
Ja.
Kann ich dann auch absolut verstehen.
Sag mal noch ein bisschen.
Du möchtest noch was, ja?
Ja.
Also es ist quasi ein bisschen eine Erweiterung von, ich kann keine Anti-Helden mehr sehen. Ich kann auch keine zynischen Filme mehr so sehen, zynische Serien, besonders die so dann in der Richtung misanthropisch schon gehen. Also wirklich, die Menschen sind das Allerschlimmste. Mhm. Und eigentlich ist alles furchtbar. Die Welt ist furchtbar. Und wir sind zwar, wir müssen da jetzt irgendwie durchkommen, aber eigentlich ist alles scheiße. Das finde ich irgendwie sehr, sehr schade. Ich hatte da letztes Jahr, glaube ich, den Ganz Akimbo gesehen. Der war, ist für mich so ein Paradebeispiel dafür. Der ist mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, wo es quasi so ein bisschen ein Zukunftsszenario gibt, wo die Leute alle so eine krasse Spielshow gucken. Mhm. In dieser Spielshow geht es darum, dass Leute sich einfach gegenseitig abballern. Mit crazy Waffen auch. Und der Hauptcharakter, gespielt von Daniel Radcliffe, macht sich halt irgendwie lustig über, über einen der Charaktere in dieser Real, es ist Art eine Reality-TV-Show, die aber echt ist, also echte Menschen sterben dort, aber es gucken sich halt über Twitch oder so, gucken sich halt die Leute das an, wie Leute sich gegenseitig umbringen, macht er sich über einen lustig und der kriegt das irgendwie mit und merkt dann, okay, ich mach den Typen jetzt fertig. Daniel Radcliffe bekommt dann einfach zwei Waffen an die Hände montiert. Quasi wirklich diesen mit seinem Körper verbunden, der kann die nicht mehr entfernen und hat jetzt quasi zwei Waffen als Hände. Und muss jetzt, ist jetzt halt Teil dieses Spiels. Hat aber irgendwie auch nur 80 Schuss insgesamt und die muss er jetzt nutzen, um das Spiel zu gewinnen. So ist quasi die Prämisse des, des Films. So, und dann geht.
So klassischer Daniel Radcliffe.
Klassischer, also das ist dieses Meme, was man auch kennt, wo Daniel Radcliffe im Bademantel so zwei Waffen in die Hände hält und total verzweifelt ist. Das ist dieser Film.
Ja.
Und der ist halt, wie gesagt, schon von der Prämisse her natürlich, ist es schon Menschen töten, die haben quasi so viel Langeweile und denen ist alles scheißegal, dass sie sich gegenseitig umbringen. Und im Film ist es auch absolut scheißegal, wen Daniel Radcliffe dann im Verlauf des Films umbringt. Das ist absolut, spielt keine Rolle. Das Menschenleben spielt keine Rolle. Die können alle über den Haufen, weil die auch alle als allerschlimmste Menschen dargestellt werden, die dort, also auch dieser, die Typen, die dort halt ganz gut in dem Spiel sind und es gibt auch eine Verbrecherbande. Das sind auch alles Vergewaltiger, Menschenhasser selbst. Ja. Also das ist wirklich die Resterampe wirklich auch. Aber der, der Film zeigt auch, es gibt auch keine hellen Stellen und auch alles, jede Zärtlichkeit ist quasi, ist auch nur ein Witz. Ein ganz böser, zynischer Witz. Und deswegen, das finde ich irgendwie total, total schade, weil das, das raubt mir auch jeden Spaß an, an der Action.
Ja.
Wenn halt irgendwie jedes Menschenleben eigentlich egal ist. Da fand ich dann auch das Ende von Once Upon a Time in Hollywood ging auch so ein bisschen in die Richtung, wo dann halt die diese Verbrecherbande auch von den, wie heißt der? Quasi Serienkiller, der kann, um den es in der im Film geht, Marin nicht, Lukas, hilf mir, du weißt es aber.
Nein, ich weiß es, aber
du weißt ja auch nicht den sagen. Namen. Aber ihr wisst es. der quasi, und dann gibt es halt im Film, also was die reale Geschichte ist, dass hier eine Schauspielerin ermordet wird von dieser Sekte quasi. Aber im Film, es gibt quasi eine alternative Realität, dass Brad Pitt und Leonardo DiCaprio diese Verbrecher oder diese Sektenmitglieder vorher tötet. Ja. Das wird aber auch so menschenfeindlich inszeniert irgendwie, weil die sind halt, die sind natürlich das Allerschlimmste, weil die schon vorher sich quasi von diesem Sektenführer quasi
Charles Manson
quasi eine Gehirnwäsche unterzogen haben und quasi einen Rassenkrieg anzetteln wollen. Das ist ja so die Ideologie hinter Charles Manson. Das dann natürlich auch ist kein Problem ist, dass Brad Pitt sein Pitbull auf die losziehen kann und der ihn in die Eier beißt. Und dann spielt er die andere Frau dann mit einem Telefonhörer zerquetscht und Leonardo DiCaprio dann den Flammenwerfer holt. Das ist auch irgendwie lustig auf eine Art und Weise, aber irgendwie, ich hatte dann, wo ich dann auch zum zweiten Mal gesehen habe, den Film auch das Gefühl, irgendwie, ich finde es fast schade, wie selbstverständlich es ist, dass die allerschlimmste Gewalt den Menschen angetan werden kann, ohne dass mich das stört. Weil das sind natürlich absolut furchtbare Menschen, die ich dort sehe. Aber ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie, habe ich es ein paar Mal zu häufig gesehen, so dass es, so werden Menschen werden als, oder bestimmte Charaktere werden in Filmen als das Allerschlimmste gezeichnet, damit man denen auch diese Gewalt antun kann, damit es kein moralisches Problem für mich ist.
Damit du als Zuschauer dich nicht fragen musst, okay, wie verhalte ich mich jetzt dazu, dass jemand getötet wird? Nee, ich soll es ja gut finden.
Ich soll es ja gut finden, ja. Und da ist dann auch ein anderer Film noch, auch kürzlich gesehen, Avatar 2, ist fast auch ein zynischer Film.
Ja.
Oder misanthropisch auf jeden Fall, weil da hier auch die Menschen, bis auf einen Charakter, der so ein bisschen zwischen den Navi und den Menschen hin und her wechselt, sind die Menschen eigentlich alles furchtbare Leute. Und gerade dann halt die Marines, die sind halt nur dazu da, Pandora auszubeuten, und wenn die im Film ankommen, dann kommen sie auch erstmal mit einem riesigen Feuerball an, die den Wald erstmal zerschrotet, damit dann auch klar ist, diese Menschen hassen die Umwelt, und es gibt keine Zwischentöne in diesem Film.
Ja, es gibt maximal noch diesen Forscher da.
Maximal noch diesen Forscher,
der aber auch mitmacht und sagt, ja, und wie kommen sie mit dem Gewissen klar? Ja, saufen.
Ja, so,
aber der Film hat mich total genervt.
Da hätte ich mir wiederum ein bisschen mehr moralische Grauzonen gewünscht, die Anti-Helden versuchen zu machen. Hat Avatar sagt sich, zwei sagt sich, ich habe gar keine Grauzonen.
Schwarz und weiß.
Schwarz und weiß. Das kann manchmal auch interessant sein,
ja.
Aber der Film nutzt es eigentlich auch nur aus, um Menschen als die Allerschlimmsten darzustellen, und das finde ich irgendwie auch schade.
Ja. Ich habe noch was ganz Generelles, also ich würde mal sagen Klischees als Überbegriff, aber beziehungsweise Tropen, also bestimmte Filmerzählungen, die immer wieder kommen und immer wieder stattfinden. Da sind nicht alle schlecht und nicht alle übel. Manche braucht es davon auch, bin ich fest überzeugt, weil man muss ja verkürzen, um einen Film in 2 Stunden Länge zu erzählen oder eine Serie zu erzählen, und dann braucht man eben manche Klischees. Da gibt es durchaus okay, sag ich mal, aber es gibt eben auch problematische, wo man dann wirklich teilweise vor dem Bildschirm sitzt oder vor der Leinwand sitzt und sagt, oh nein, bitte nicht schon wieder. Ein paar davon habe ich mal ausschnittshalber mitgebracht. Verlinke auch einen Link in den Shownotes. Gibt so eine Seite tvtropes.org, die das zusammenfasst, wo man sich das mal durchliest, dann staunt man, was alles eigentlich eine vorgefertigte Erzählform ist, ein Klischee ist, dass es eigentlich immer wiederkehrt. Ich habe zum Beispiel Liebe auf den ersten Blick mitgebracht. Das finde ich ein bisschen nervig. Also so den Klassiker Titanic oder alles, was irgendwas mit Romeo und Julia zu tun hat, wo sich 2 Personen zum ersten Mal sehen und man weiß instant, die haben sich verliebt. Oh, ohne Vorgeschichte irgendwie. Das finde ich.
Aber es gibt's ja sowas.
Ja, sowas gibt's. Und das ist noch eine der die nicht schlimm sind.
Mhm.
Das kann man ja machen und das ist okay und das kann auch funktionieren, und da muss jeder oder jede für sich selber entscheiden, ob sie das okay findet. So. Was mich zum Beispiel total nervt, ist Fridging. Kommt von Women in Refrigerators, ist ein feministischer Blog oder feministisches Blog gewesen, die über Comicbücher geschrieben haben, dass es bestimmte Tropen in Comics gibt, die frauenfeindlich, sexistisch sind. Und das lässt sich natürlich auch auf Filme und auch vor allem auch auf Comicfilme gut anwenden. Würde ich zusammensetzen mit Damsel in Distress, also wäre das. Um das mal zu differenzieren, also Women in Refrigerators bedeutet sozusagen, also Fridging bedeutet, dass einer Frau irgendetwas angetan wird, sei es irgendwie, sie wird verletzt oder sie wird sogar getötet, um den männlichen Helden zu motivieren zur Handlung. So, das ist das. Und Damsel in Distress ist sozusagen auch wieder die Motivation des Helden, indem die Frau gefangen wird, zum Beispiel Super Mario ist so das Beispiel, ne? Prinzessin Peach wird gefangen genommen und Mario muss sie retten. Zelda. Obwohl das die Neueren ja auch schon versuchen zu brechen. Aber ja, das ist so der Klassiker von Damsel in Distress, und die beiden, das findet sich in ganz vielen Comic-Verfilmungen. Also da sind wir wieder bei Spider-Man natürlich. MJ absolut klassische Damsel in Distress. Gwen Stacy als Fridging, Gwen Stacy ist ja die Freundin von Spider-Man, die stirbt, was ihn dann auch wieder motiviert zu bestimmten Sachen. Deadpool 2, also macht das ja auch, da stirbt Vanessa ja ganz am Anfang, wo ich mich auch gefragt habe, eigentlich sind die Deadpool-Filme so clever, und dann machen sie das.
Ich glaube, es wurde sogar mit einem Gag bestimmt auch angesprochen kurz her. Das ist ja voll klischeehaft, was hier passiert.
Bestimmt, aber
wir machen es trotzdem.
Ja. The Dark Knight übrigens auch mit Rachel. Ja.
Sehr viele tote Frauen. Generell in Nolan-Filmen generell viele tote Frauen.
Ja, auch in Tenet zum Beispiel, ne? Damsel in Distress.
In Inception auch.
Elizabeth Debicki ist ja, also Cat ist ja quasi die Damsel in Distress die ganze Zeit, den ganzen Film über, die von ihrem Mann auch verletzt wird, also beides kombiniert im Prinzip. Aber nicht nur, also es gibt ja auch der Pate zum Beispiel, da gibt es ja auch, also Michael Corleone geht dann nach Sizilien, um dort quasi ein in Anführungsstrichen normales Leben zu führen, und dort heiratet er dann auch Apollonia, und die wird dann aber, die stirbt ja dann, also in einem Anschlag, der eigentlich ihm gilt, wo das Auto explodiert, und dann geht er zurück nach New York und heiratet wieder und ist aber so ein bisschen, ne, das ist der Grund, warum er wieder zurückgeht. Ja. So. King Kong als das absolut klassische Beispiel für Damsel in Distress in Filmen. Jo, also das ist so ein bisschen ausgelutscht. Da könnte man auch in Zukunft vielleicht mal drauf verzichten.
Ja, aber es ist wieder wahrscheinlich auch wirklich diese Kürzel, die man irgendwie braucht. Und es ist irgendwie, das ist schon eine Erzählung, die ist schon irgendwie 400 Jahre alt,
ja,
oder so.
Total,
und dann
total.
Denkt man sich, wir müssen uns darauf beziehen und das ist irgendwie so, es wirkt so normal. Man muss da gar nicht
ja, weil das halt Zeichen von etwas Systematischem ist, glaube ich. Deswegen kommt das immer wieder. Genauso wie dieses White Savior-Motiv. Das gibt's ja auch schon seit hunderten Jahren. Dass eben die Weißen oder die Leute, die damit verglichen werden, sozusagen, irgendjemanden retten müssen. Oder irgendwas etwas retten müssen. Ne? Also Avatar ist da ein ziemlich gutes Beispiel, wo man jetzt nicht sagen kann, da gibt's ja nicht nur weiße Charaktere, aber es ist im Prinzip genau diese Erzählung.
Ja. Ne?
Oder Gran Torino, auch ganz von Clint Eastwood, auch ein Film, der dieses White Savior-Motiv nochmal in die Gegenwart holt, würde ich fast sagen, wo der alte weiße Opa in dieser Nachbarschaft, die vor allem aus Koreanerinnen und Koreanern besteht, dann irgendwie kommt und den Jungen vor den Bösen retten muss, sozusagen.
Aber ja, der Film ist ja auch durchaus, also er wirft ja auch Fragen auf und
macht sich nicht zu leicht, aber er ist natürlich auch, und er bedient sich natürlich auch
natürlich
Rassismen und so weiter. Also ja, es ist nicht immer, also es gibt Filme, die das auch in Frage stellen, aber auch so Green Book zum Beispiel, ne?
Ja, das
auch
ist ganz, furchtbar, ganz, ja. Ganz,
also der ist auch so hoch gelobt worden. Oder wie hieß denn der mit Sandra Bullock?
Blindside.
White Savior.
It is best.
Absolut. Also wer verstehen will, was diese Trope White Savior ist, der muss sich mal Blindside angucken. Schwierig.
Schwierig. Da hatten wir auch mal zu konservativen Weltbildern, hatten wir auch mal Green Book genauer geschrieben, was da die Probleme sind, wie leicht es der Film sich macht, mit Rassismus das rein auf eine individuelle Ebene zu schieben und dass dann halt natürlich auch alles gelöst wird, jeder Konflikt mit einem einfachen Wort oder einer einfachen Geste, ist das alles erledigt. Das sind auch so Verkürzungen und Klischees, die sind echt traurig oder die wirklich zeigen, wie simpel diese Filme eigentlich sind, wo man dann wirklich keinen weiteren schlauen Gedanken irgendwie erwarten kann.
Ja.
Hast du noch ein Beispiel?
Ich hab noch ganz viel. Ich konnte gestern gar nicht mehr aufhören. Nee, Klischees habe ich durch. Ich habe neue Sachen.
Dann. Ach so, neue Sachen schon. Ja. Okay. Das ist ja wahrscheinlich, wenn man einmal so drin ist.
Ich war drin. Merkt, ich habe so viel aufgeschrieben, was ich scheiße finde.
Dann missbrauchen wir auf jeden Fall mal eine positive Folge noch, damit
ich glaube auch
Gegenpol setzen können. Gut, ich habe noch eine Art von Film, die ich auch sehr noch schwer sehen kann, sind so Biografiefilme, die versuchen einfach so ein ganzes Leben in einen Film zu packen.
Ach, hier so Freddie Mercury.
Genau, Bohemian Rhapsody, I Wanna Dance With Somebody war jetzt letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen, Whitney Houston, Walk the Line, Tolkien, Blond, alles so Filme, die große Persönlichkeiten nehmen, und dann halt versuchen, das irgendwie diesen Charakter herauszuarbeiten. Ja. Was macht den so besonders? Warum ist der so wichtig? Dann irgendwie natürlich auch mit dem, die haben ja meistens so eine große oder mehrere große Sachen irgendwie erschaffen, dass wir sie so, dass die so wichtig geworden sind, dass wir über sie sprechen
Starman
müssen.
Mit Elton John und so.
Rocketman.
So, ja, Starman war David Bowie. Verzeihung.
Genau. Da gibt es, glaube ich, noch keinen David Bowie-Film. Oh. Ist bestimmt auch schon. Ich glaube aber nicht.
Also ich kenne
ihn. Heißt dann bestimmt auch Starman, garantiert.
Ja.
Kann ich jetzt schon. Und ich finde einfach, die Filme, dadurch, dass sie versuchen halt ein ganzes Leben in einem Film zu packen, sind die auch alle unglaublich gleich. Die können halt auch nichts über diesen Charakter wirklich aussagen. Also Freddie Mercury oder Elton John sind sich eigentlich in den jeweiligen Filmen sehr ähnlich. Mhm. Beide Probleme irgendwie mit Drogen, mit Geld, mit irgendwie Aufmerksamkeit, sie werden dann im Verlauf des Films betrogen durch engste Freunde. Und sie wirken eigentlich vor, als hätten sie die gleiche Karriere gehabt, obwohl das gar nicht so ist. Und ich finde es da eigentlich Filme, die sich da trauen, auszubrechen aus dieser klassischen Struktur, aus halt ein ganzes Leben darstellen, wie jetzt der Steve Jobs-Film mit Michael Fassbender, die sich gesagt haben, wir machen das einfach an drei Zeitpunkten in der Karriere von Steve Jobs. Dann schauen wir uns an, was ist da abgelaufen während dieser Produktpräsentation. Da hangelt der Film sich so entlang. Die sind deutlich interessanter und die bringen auch deutlich mehr hervor, oder zumindest die aus filmischer Sicht bringen die mehr hervor, was hat Steve Jobs interessant gemacht? Warum war er so auch schwierig? Aber was hat sein Geschäftssinn eigentlich bedeutet? Das bringt der Film total heraus. Und ich kann dir garantieren, oder in dem Beispiel kann man sogar direkt sehen, weil es gibt direkt auch den Ashton Kutcher Steve Jobs Film, der es genauso macht, diese klassische Herangehensweise, das ganze Leben irgendwie erzählen wollen, und der ist dann wieder total gleich und da ist wieder genau das gleiche, ja, er hat es versucht und dann wurde er von seinen engsten Freunden betrogen irgendwann, aber am Ende ist es nochmal gut ausgegangen, es gibt eine Montage innerhalb des Films, wo dann seine größten Erfolge kurz abgehandelt werden, total ähnlich zu allem anderen. Und das sind wirklich auch so Filme, die ich nicht mehr sehen kann. Und bitte, bitte traut euch Hollywood da mal irgendwie auszubrechen.
Weißt du, welchen Film ich da ganz gut fand?
Welchen?
Hidden Figures zum Beispiel. Hidden Figures. Mhm. Hidden Figures. Oh Gott. Zum Beispiel. Also über die NASA-Rechnerinnen sozusagen, Mathematikerinnen, ja.
Wo das auch ein Film, das stimmt.
Der ist ja auch relativ klassisch, aber der greift sich so eine. Da greift sich halt eine Szene aus dem Leben raus, erzählt es nicht von A bis Z, sondern beschreibt halt diesen Struggle, an diesem Weltraumprogramm zu arbeiten im Prinzip.
Ja. Ne? Wo der hat auch leichte White Savior Narrative auch mit drin.
Sicher.
Die fand ich ein bisschen schade, ja. Weil es da halt darum geht, die NASA-Mitarbeiterin, die quasi mathematisch der NASA geholfen haben, damit dann die Raumflüge gelingen können. Und da gibt es natürlich auch Vorbehalte gegen die schwarzen Mathematikerin. Und da gibt es dann auch Kevin Costner, der dann irgendwann die Toilette quasi einreißt, wo es eine Rassentrennung
so gibt. So nach dem Motto, ich wusste gar nicht, dass die Toilette 5 Blocks weiter ist für schwarze Personen. Geht's noch? So, geht's ja.
Und jetzt,
auf jeden Fall hat er dieses Motiv auch, ja. Eight Mile zum Beispiel. Mhm. Eminem.
Ja.
Das fand ich zum Beispiel einen guten Biografiefilm. Ja. Weil der ist auch viel früher als diese neuen. Und der erzählt halt nicht per se die Geschichte.
Und es ist ja auch kein Eminem-Film. Nee, also sozusagen, es geht ja nicht um exakt, das ist natürlich total inspiriert.
Natürlich davon. Spielt er irgendwie sich selbst.
Ja.
Logisch. Aber er erzählt eigentlich eine Geschichte, die irgendwie wahrscheinlich mit dem Leben vergleichbar ist. Ne? Aber er erzählt eigentlich eine fiktive Geschichte, die mit dem Leben von Eminem ein bisschen vergleichbar ist, oder zumindest mit dem, was er will, wie wir sein Leben wahrnehmen, würde ich sagen. Weil der Film ist auch eine Werbemaßnahme für Eminem, auf jeden Fall.
Klar.
Aber es ist ein spannender Film.
Absolut.
Kann man nicht anders sagen. Und ein Film über Rap war, es ist, also den zum Beispiel mochte ich sehr gerne.
Ja. Absolut. Gut, was hast du noch über für mich?
Ich habe zum Beispiel noch schlechte deutsche Filmtitel. Und also, das finde ich immer, da frage ich mich dann auch. Ne? Man denkt so, das ist was von der Vergangenheit, aber also, wo es mir dann auch fehlt, ne? Warum, so der Klassiker, warum muss denn Taken 2 96 Hours Taken 2 heißen?
Gut, das ist dann erstmal, dass dann der Taken 1 erstmal 96 Hours heißen musste, weil irgendwie Taken.
Eben.
Nicht ging.
Ja,
und dann ist natürlich, weißt du, machen wir jetzt beim zweiten Teil, da können wir irgendwie nicht 96 Hours 2, das ist ja irgendwie zwei Zahlen, das wollt ihr alle.
Oder Help mit den Beatles. Weißt du, wie der hieß in Deutschland?
Wie
hieß der? Hihi Hilfe. Ausrufezeichen.
Hihi Hilfe.
Hihi Hilfe.
Aber warum?
Also hi minus Hilfe, Ausrufezeichen.
Okay.
Weil das Album hieß ja auch nicht Help.
Ja.
Oder 2013 The Heat, auch Sandra Bullock, hieß in Deutsch Taffe Mädels.
Wow.
Ja. Oder, weißt du, wie Black Eagle hieß?
Nee.
Red Eagle.
Das hat die Marktforschung herausgefunden.
Was mich auch total nervt, sind andere Leute im Kino. Geht mir richtig aufs Schwein, um mal das von den Filmerzählungen wegzukriegen, so ein bisschen.
Da kann ich, letztes Mal war ich bei einer Kinovorstellung, da hat die Person neben mir ein Fußballmatch sich auf ihrem Handy dann angeschaut, und dann die Kopfhörer so laut eingestellt gehabt, dass ich sowohl von dem Licht natürlich des Handys gestört wurde, wo das Fußballmatch lief, als auch von dem Ton, das ablief und ich jedes Abseits mitbekommen habe.
Wenn ihr Fußball gucken wollt, dann guckt euch Fußball an und geht nicht ins Kino.
Ja, also ich weiß, das war eine Frau, die dann festgestellt hat, dass sie den Film halt nicht mag. Ist ja auch okay. Wenn man dann feststellt und sagt, ich finde den so scheiße, ich will mir den eigentlich nicht antun, alles okay, du hast zwar Geld dafür bezahlt, aber gut, aber dann geh raus. Das war ein großer Kinosaal.
Oder schlaf halt.
Geh ganz an die Seite.
Oder schlaf halt. Mein Gott. Das ist ja frech, das habe ich noch nicht erlebt.
Ja.
Aber wir hatten zum Beispiel letztens im Kino auch so eine Gruppe im BeReal-Alter vor uns, die waren so laut und die hatten dann zwischendurch, dann sind sie nochmal raus und haben sich noch irgendwelche Milkshakes geholt und fanden das alles super lustig und so. Bis dann mal so eine Frau vor uns dann gesagt hat, ob sie mal bitte sich runterfahren können und so. Da habe ich, so kurz gedacht, ob ich ihr mal auf die Schulter klopfe, sage, danke, ja. Sie haben in all unseren Namen gesprochen.
Ja, ja.
Ich glaube, wir waren damals auch so in dem Alter, aber ey.
Ist ja gut, wenn du dann einen Hinweis bekommst und dann ist auch wieder ruhig. Ist dann schlimm, wenn es dann
immer ging dann auch. Ne? Oder permanent aufs Handy gucken, das nervt mich auch. Vor allem auf helle Handys. So. Oder die ganze Zeit. Ich meine, ich esse auch gerne Popcorn. Auch während des Films. Aber bei anderen Leuten nervt es mich halt. Da ist man vielleicht auch selber mehr das Problem.
Ja, ja. Am Ende. Man hat sicherlich auch schon andere Leute genervt.
Mit
seinen Essensgeräuschen.
Total.
Deswegen sind auch dann irgendwie, wenn so eine Vorstellung nur so zu 10% gefüllt ist bei einem großen Kino, das ist eigentlich optimal. Weil da sind alle Leute auch so verstreut, das kriegt man gar nicht so mit.
Ja.
Das finde ich eigentlich dann immer das Schönste.
Ja. Ich habe auch noch.
Ich hatte gar eine Frage, weil ich bin durch schon.
Bist du durch?
Ich bin schon durch.
Ja, dann habe auch noch ein paar kurze Stichpunkte. Ja. Zum Beispiel, ich bemerke einen Trend und jetzt klinge ich vielleicht wie ein alter Mann. So ein Trend in Richtung, es muss ja glaubwürdiger klingen, indem man mehr nuschelt oder Sprachaufnahmen unverständlicher drin hat oder so. Das ist mir im Westen nichts Neues, ist mir das bei im Westen nichts Neues total aufgefallen. Da hat man auf der einen Seite, hat man ein bisschen Dialekt. Man hat laute Geräusche drumrum und Nuscheln. Entschuldige mal, aber wenn ich Untertitel brauche, wenn ich bei Netflix die ganze Zeit mich aus dem Film rausreißen muss, um Untertitel, und es liegt nicht an meinem Setup draußen, wenn ich den Film gucke. Der ist gut eigentlich, ist eigentlich gut verständlich. Und dann muss ich Untertitel für deutsche Filme anmachen. Weiß ich nicht, ob das nicht ein Trend ist, den ich nicht gut finde.
Aber das haben tatsächlich auch englische Muttersprachler das Problem auch bei Hollywood-Filmen, dass die auch immer schwieriger werden, die Dialoge mitzubekommen. Ja. Gibt es verschiedene Gründe halt auch. Auch dadurch, dass ich quasi in früheren, in älteren Filmen, da waren die Mikrofone halt ziemlich groß und die musste man dann halt auch, musste man vorher planen, wo man die hinstellt.
Ja.
Und dann konnten die aber natürlich genau das aufnehmen, was sie aufnehmen sollten. Heutzutage kann man halt auch mit kleinen Ansteckmikrofonen, hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, aber dadurch, die haben halt dann trotzdem Schwierigkeiten, alles aufzunehmen. Ja. Ist zum Beispiel ein Grund, warum heutzutage Filme schwieriger zu hören sind als vielleicht ältere Filme.
Bei den meisten Filmen macht man doch aber sowieso ADR. Also was bei uns sowieso passiert, wenn man eine Synchronfassung anguckt, dass jemand im Studio steht, was auch nicht immer optimal ist, ne? Weil es dann zu präsent ist. Alles mit Großmembranmikrofonen macht auch nicht Spaß. Ne? Aber viele Filme, ich weiß zum Beispiel die ganzen Nolan-Filme, weil die mit diesen IMAX-Kameras gedreht sind, müssen fast immer danach nochmal im Studio nachvertont werden, weil die IMAX-Kameras einfach zu laut sind.
Das können sich aber, wie gesagt, auch nicht alle leisten. Also ich habe auch schon Artikel und Videos gesehen, wo auch Leute mal erzählt haben aus der Branche, dass das eben auch verdammt teuer ist, wenn du da jetzt auf einmal den Star nochmal ins Studio holen musst, damit er seine Dialoge nochmal nachspricht. Das kann sich, wie gesagt, auch nicht jede Produktion leisten oder will sich's leisten, auch wenn man es eigentlich könnte.
Ja.
Und dann lässt man halt die Dialoge. Und dann ist natürlich macht man das natürlich, man weiß halt nicht, in welcher Version die Leute dann das letztlich hören.
Ja.
Das muss sowohl auf dem Laptop, Handy funktionieren, als auch im Kino.
Ja.
Und meistens wird es erstmal nur aufs Kino ausgelegt. Und dann gibt es vielleicht noch Leute wie Christopher Nolan, die eben sagen, ich möchte aber auch, dass jeder Sound
und das
Sounddesign halt richtig ballert.
Ich sag mal, normalerweise hast du ja einen abgestimmten Mix. Klar wird fürs Kino nochmal separat gemischt, vollkommen zu Recht. Aber normalerweise gibt es dann nochmal ein separates Master für DVD Online Release und der sollte dann wirklich auf möglichst vielen Geräten und ich weiß nicht genau, für Dolby Atmos gibt es ja dann auch nochmal einen separaten Mix irgendwie. Ja, auf jeden Fall mag ich das nicht so gerne, wenn ich die Sachen nicht verstehe.
Verstehe ich. Mhm. Hast du noch was für mich?
Ich habe noch so ein paar, aber die brauchen wir jetzt auch nicht. Also Bad CGI haben wir immer thematisiert, das trifft schon, ja, ne? Auch vor allem Marvel-Filme. Trailer, die zu viel verraten, sind auch doof.
Finde ich doof.
Das ist unsere Mecker-Folge, das finde ich blöd. So, ein gutes Beispiel jetzt der Tetris-Film. Hat einen guten Trailer, der nicht zu viel verrät.
Ja.
Der auch ein tolles Pacing hat, der Spaß macht, wo du dann wirklich Lust hast. Aber bei fast allen anderen Filmen auf Netflix zum Beispiel, kannst du dir den Trailer angucken und weißt genau, worum es geht, brauchst du den Film gar nicht mehr anschauen. Ja, ich habe auch noch Dawson Casting aufgeschrieben.
Dawson,
kennst du das?
Nee.
Das geht auf Dawson's Creek zurück, weil das da ganz schlimm war. Das ist auch so eine Truppe, dass immer, als oft viel ältere SchauspielerInnen Teenager spielen.
Ja.
Highschool-Serien sind dafür ein gutes Beispiel, wo Leute, die 25, 30 sind, Teenies spielen. Und das hat praktische Gründe. Weil du musst nicht mehr jemanden, der wirklich noch zur Schule geht, Carsten, wo du dann das irgendwie planen musst mit wann ist Schule, wann ist Drehen und so. Das ist natürlich mega anstrengend. Du musst immer mit den Eltern dealen und so. Du kannst die Leute nicht direkt bezahlen. Das Problem ist aber, dass die meisten 15-Jährigen in Hollywood-Produktionen einfach nicht aussehen wie 15-Jährige und damit auch ein falsches Bild vermitteln. Wahrscheinlich mit Mitte 60 und wir uns geht's ja teilweise auch schon so. Man kann das, oder mir geht's so, man kann das, ob jetzt jemand 19 ist oder 16, es gibt ja auch Leute, die sehen jünger aus, gibt's Leute, die sehen älter aus und man kriegt's nicht immer trennscharf hin und manchmal funktioniert's besser, manchmal funktioniert's schlechter. Aber es vermittelt, glaube ich, auch Teenagern oder es gibt auch Psychologinnen, die sagen, es vermittelt falsche Schönheitsideale. Du hast als 15-jähriger Dude nicht so Bartansätze, wie sie einer mit 30 hat. Manche haben die mit 30 noch nicht, dass du dir dann einen schönen 3-Tage-Bart wachsen lassen könntest, wenn du dich einmal nicht rasierst oder so. Ne, das geht einfach nicht. Du hast so einen hässlichen Pflaumen da. Das ging uns allen so. Und das muss man vielleicht einfach Teenies auch mal sagen. Du hast Pickel im Gesicht. Sorry.
Ja.
Deswegen
finde ich auch mal ganz spannend, dass man dann in britischen Produktionen, die kriegen das irgendwie häufiger mit, das habe ich letztens festgestellt, auch bei Heartstopper, hat das auch meine Freundin gesagt, die dann festgestellt hat, dass sie irgendwie direkt, wie die Schauspieler aussehen, das ist direkt, merkt man, das ist eine britische Serie, weil die nicht so perfekt aussehen, wie in den amerikanischen Highschool-Filmen und Serien, weil die direkt dann mehr auf Schönheit irgendwie gucken, dass die dann irgendwie auch schon dann mindestens 25 oder so sind, sondern die wirklich dann in den britischen Serien mehr so aus dem Leben irgendwie wirklich aussehen und wirklich noch halt, das ist noch das Gesicht noch in Entwicklung, kann man sagen.
Die Briten sind noch echte Menschen.
Die echte Menschen.
Die Briten, da sind wir wieder bei den Briten. Wer sind jetzt die Briten?
Sind jetzt auch ihre Schauspieler mitgemacht?
Dann skip, wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Briten sind, dann geht doch nochmal bitte an den Anfang der Folge. Aber wir lassen das für heute sein, glaube ich. Mhm. Wir haben genug gemeckert.
Ja, dann haben wir ein bisschen was Positives. Ja.
Nachrichten gibt es nicht heute.
Wir haben geguckt, irgendwie nichts wirklich Spannendes.
Nö.
Haben wir jetzt so bestimmt.
Nö.
Haben wir auch was verpasst, aber.
Ich hoffe, wenn ihr noch was habt, worüber ihr gerne mal meckert bei Filmen und Serien, schreibt uns doch, lasst uns wissen gerne.
Ja.
Wir sagen tschüss, bis nächste Woche. Wir haben. Wir wissen schon, worum es geht.
Ja, wir haben eine Sonderfolge.
Wird sehr cool.
Und auch aktuell.
Ja.
Sehr aktuell.
Also dann. Tschüss.
Tschüss.